herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
Herzlich willkommen beim Tierärzteverlag Podcast. Mein Name ist Astrid Nagel. Wir unterhalten uns heute über das sehr spannende Thema Hauterkrankungen bei Nutztieren, was ja vielleicht im Alltag in der Praxis nicht immer so im Vordergrund steht. Ich darf dazu herzlich begrüßen Herrn Dr. Johann Huber. Er ist seit über 20 Jahren tierärztlicher Leiter für den Wiederkäuerbereich an der Wettfarm in Kremmitzberg, dem Hochschulgut unserer WettMed-Uni. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Huber.
Ich danke für die Einladung. Freut mich, dass ich dort teilnehmen darf und dass ich da ein bisschen was erzählen kann jetzt über die Hauterkrankungen beim Rind vor allem.
Die Hauterkrankungen stehen ja oft auf den Betrieben jetzt nicht so im Vordergrund und sind jetzt nicht gerade an erster Stelle, wenn man jetzt die Ärztin oder Tierarzt anruft. Wie kann man da kommunizieren, dass das trotzdem einen wichtigen Stellenwert hat, auch für das Wohlbefinden der Tiere und auch vielleicht einen wirtschaftlichen Faktor?
Ja, es ist eigentlich interessant, weil die Haut eigentlich das einzige Organ ist, das für jedermann ersichtlich ist, also sowohl für den Landwirt als auch für uns Tierärzte und eigentlich das größte Organ auch ist des Körpers. Und dass Probleme, die dort auftreten, oft vernachlässigt werden oder einfach übersehen werden oder nicht wahrgenommen werden, sagen wir mal so. Grundsätzlich kann man ja sagen, dass Hautveränderungen ja auch einen großen wirtschaftlichen Schaden sein können, weil eben zum Beispiel Leder, man denkt immer, Rinderhaut ist eh kein Wert, aber die ganze Lederverarbeitung, da steht der große wirtschaftliche Background dahinter. Und ich glaube schon, dass es wert ist, einfach dem ein bisschen mehr Augenmerk beizumessen und die Landwirte darüber aufmerksam zu machen.
Also man kann das sozusagen dann über diesen Faktor, das Leder, kann man vielleicht sagen, das hat schon eine Wichtigkeit, dass man auch Einzeltiere vielleicht dann unterstützt und behandelt, dass man auch gerufen wird überhaupt. Ja?
Auf alle Fälle dann. Also dass man auch zum Beispiel im Rahmen der tierärztlichen Bestandsbetreuung, wenn man in Betriebe kommt, die Bauern werden jetzt nicht zu einem sagen, dann die Kuh hat jetzt diese Hautveränderung oder so. Aber wenn man das jetzt eben sieht als Tierarzt, wenn man dort ist vor Ort dann, dass man die Landwirte auch aufmerksam macht, hat er das gesehen, haben das mehrere Tiere dann einfach und dass man dann Probleme dahingehend dann einfach anschneidet.
Der Klassiker am Betrieb wäre ja die Trichophytie. Vielleicht fangen wir mal mit dem an.
Genau. Also grundsätzlich kann man ja Hautveränderungen einteilen, infektiöse oder nicht infektiöse Ursache, halt dann zu den infektiösen pilzbedingt, bakteriell, viral bedingt, parasitärbedingt und eben die nicht infektiösen. Da haben wir einerseits Mangelkrankheiten und eine Spezialität oder vielleicht eine ganz interessante Photosensibilitätsreaktionen, die es beim Rind auch gibt. Und wenn wir mit dem Wichtigsten beginnen, ist sicherlich die Trichophytie, sowohl bei den Studierenden, bei den Bauern, das Bekannteste eigentlich. Also der Name auch. Kälberflechte, Kälbergrind, Grind sagen die Bauern oft, durch Trichophytum verrucosum, also der Hautpilz beim Rind, ist eine Zoonose. Und dadurch bedingt ein weiterer Punkt, dass man die Bauern darauf aufmerksam macht. Sie können sich daran infizieren. Und ich habe immer wieder Fälle gesehen, bei Menschen ist das eine sehr hartnäckige Sache, selber Gott sei Dank bis dato verschont geblieben davon, aber es kann relativ schnell gehen dann. Es ist eine typische Faktorenerkrankung, die Tiere infizieren sie sich meistens im Sommer, wenn sie auf Gemeinschaftsweiden sind, von anderen Tieren, geschieht die Infektion. Da kommen die Tiere, meistens sind Jungrinder betroffen, im Winter dann in die Stallungen hinein. Jungrinder werden meistens eh nicht so gut gehalten, in einem vielleicht dunklen Verschlag hinten, wo eben die Haltungsbedingungen vielleicht nicht so gut sind, wie die Lichtverhältnisse, die Luftverhältnisse nicht gut sind. Und dort kann eben das dann passieren, dass dann die Trichophytie da zum Ausbruch kommt. Die typischen klinischen Erscheinungen sind eben diese beginnend am Kopf immer um die Augen herum, diese kreisrunden Halosen stehen, die sich aber dann über den ganzen Körper ausbreiten können. Und ich weiß nicht, ob ich auf der Wiederkäuerklinik tätig war, vor über 20 Jahren mittlerweile, haben wir einmal ein Rind von einem oder zwei Rinder von einem Mastbetrieb in der Umgebung von Wien reinbekommen, die waren praktisch haarlos. Also massivster Befall durch diese Trichophytie, dass die Tiere fast keine Haare mehr hatten da.
Mein gut, da kann man dann vielleicht auch wirklich argumentieren für die Landwirtin oder den Landwirt selber, dass das ja auch eine Ansteckungsgefahr ist. Und auch wenn ein Einzeltier das so massiv auspackt, also das kennt man ja, dass dann das eine Jungrind da steht mit der mit dem Grind, wie man sagt. Ja.
Genau.
Und dass man dann auch sagt, aber ihr könnt euch das selber anstecken, die Kinder können sich's auch fangen. Ne, was ja, also ich komme aus dem Kleintierbereich und da kriegen es oft die Kinder von den Meerschweinchen zum Beispiel diese Pilzerkrankungen, wenn die am Schoß haben. Ne.
gibt es ja auch bei anderen Tierarten und ist sozusagen wirklich eines der wichtigsten Probleme. Und eben der große wirtschaftliche Schaden ist eben, dass durch die Trichophytie oder durch diesen Pilz auch es zu Lederschäden kommen kann, zu massiven Lederschäden, die die Lederqualität natürlich dementsprechend vermindert. Und darum soll es schon durch einerseits Zoonosecharakter, andererseits aber eben dieser wirtschaftliche Schaden durch die Lederschäden, sollte man einfach als Landwirt, als Tierarzt bedenken. Wichtig sein, was kann ich jetzt dagegen machen letztendlich dann? Also das Erkennen ist relativ eindeutig. Also das, wenn ich so eine haarlose Stelle am Kopf sehe, um die Augen herum, kann sie über den Körper ausbreiten. Da brauche ich keinen Pilznachweis grundsätzlich machen. Wenn ich einen Pilznachweis mache, muss ich einen Pilz vom Rand der Umgebung, also von dieser Veränderung, indem ich Haare ziehe und die entsprechend dann unter dem Mikroskop dann anschaue und die Veränderung dann sehen da. Was kann ich jetzt machen dagegen? Das häufigste derzeit ist eigentlich die Impfung. Die Impfung kann sowohl therapeutisch als auch prophylaktisch eingesetzt werden. Heißt aber, der Impfstoff ist nicht hundertprozentig wirksam. Wenn das Tier, ein Tier, das schon betroffen ist, damit behandelt wird, dann haben wir einen milderen Verlauf. Tiere, die geimpft sind, können es aber trotzdem auch noch bekommen, aber auch hier ein milderer Verlauf. Und das wird eigentlich von den Bauern, nachdem sie wissen, dass es eine Zoonose ist, relativ gerne eingesetzt. Dazu gehören auch immer massive natürlich Begleitmaßnahmen. Hygiene. Es ist eine Faktorenerkrankung. Das heißt, die Hygiene muss verbessert werden im Betrieb. Das betrifft vor allem Stallhygiene, die Aufstallungen, dass wenn die Tiere nicht im Stall sind, im Sommer auf die Weiden oder auf die Almen kommen, dass man eben die Stallungen wirklich ordentlich reinigt, ordentlich desinfiziert und entsprechend eine Zeit lang leer stehen lässt. Das Problem ist halt, bei einem Neubau ist es natürlich leichter zu machen, wo ich Beton und Metall habe. Aufstallungen zum Beispiel, oder wenn ich da Abtrennungen habe, die aus Holz sind, ist es natürlich entsprechend schwieriger zu gestalten, das Ganze dann. Und da können sich natürlich Pilze dann relativ gut halten dann.
Aber man kann schon sagen, es ist ein Bestandsbetreuungsthema.
Es ist durchaus ein Bestandsproblem, weil die Verbreitung relativ, es ist ja selten ein Tier betroffen. Du hast ja dann, und gerade die Jungrinder, das ist dann meistens die ganze Gruppe ist betroffen. Was natürlich einen großen Einfluss hat, ist die Immunität des Tieres. Pilze können immer dann, haben wir im Studium gelernt, Pilze können immer dann gut angehen, wenn die Immunität des Tieres herabgesetzt ist. Und das ist natürlich bei jüngeren oder bei den rangniedrigeren Tieren häufiger der Fall oder Tiere, die schon vorgeschädigt sind, habe ich eher so ein Problem mit. Abgesehen von der Impfung kann ich natürlich schauen, dass die ganzen drumherum, also Hygiene verbessern, dann natürlich die Fütterung, dass die ganze Versorgung des Tieres optimiert wird halt dann. Und es gibt noch Waschungen zum Beispiel mit Imabevol halt dann. Und was es auch noch gibt, ist eine Einzeltierbehandlung mit dieser sogenannten Sporylsalbe. Das ist eine ganz eine fettige Salbe, die so ein bisschen nach Gewürznelken, also total angenehm riecht eigentlich. Das erinnert mich immer an Weihnachtsbäckerei. Und mit dem kann ich es einschmieren halt an diese veränderten Hautstellen und sie würden den Pilz da bekämpfen. Das Problem ist halt nur, das kann ich bei einem Einzeltier machen.
Aber mit Imabevol so quasi kärchern, das...
Waschen, das macht nur halt gehen dann. Das wird gehen dann, genau. Also das geht auch bei einem Einzeltier dann einmal dann ganz ohne Probleme. Was halt wichtig ist neben der Behandlung des Tieres, ist eben auch, dass entsprechend also für das Tierwohl sind ja jetzt Bürsten und so, elektrische Bürsten oder so, oder eben nicht elektrische Bürsten, die im Stall montiert sein sollen. Diese Bürsten sind natürlich ideale Überträge für diese Erkrankung. Weil wenn sich ein Tier daran kratzt oder sozusagen bürsten lässt und die nächste geht hin, ist dies eigentlich praktisch 1:1 zu übertragen dann. Also wenn nicht die direkte Übertragung von Tier zu Tier, die indirekte über Bürsten, und das muss man sicherlich in sein Hygienemanagement oder in sein gesamtes Reinigungsmanagement mit einbeziehen.
Die kann man wahrscheinlich aber gar nicht so leicht tauschen, oder, diese Bürsten?
Weil
die
sind tauschen kann man schon, aber theoretisch muss man sie halt waschen, weil da dann, aber klar, das muss man einfach ein bisschen, das kann natürlich als Überträger durchaus.
Ja, weil da hängt das natürlich dann drinnen und vermutlich.
Und die Tiere scheuen sich dran dann und wenn da die Haut steht, dann vielleicht ein bisschen offen ist, dann aber, nein, braucht gar nicht offen sein, dann die Übertragung ist nun gegeben. Kontakt ist gegeben und der nächste wird es auch, genau. Also das ist sicherlich das häufigste Problem, würde ich sagen.
Gibt es, also weil man es ja eigentlich doch recht eindeutig erkennt, aber gibt es, sagen wir, Differentialdiagnosen, wichtige, an die man schon denken sollte, müsste?
Ja, also ähnlich ist natürlich alles, was mit Häute zu tun hat. Häute beim Rind kommt auch sehr häufig vor. Also da gibt es alle möglichen Arten der Häutemilben, Sarcoptes, Choreoptes, Psoroptes. Sarcoptes eben die Kopfhäute, Choreoptes die Schwanzhäute und Psoroptes vor allem beim Schaf sehr von Bedeutung. Psoroptes obis ist anzeigepflichtig beim Schaf, weil im Körperhäute, also die Wollqualität würde ja damit beeinflusst werden und darum Psoroptes obis beim Schaf wäre anzeigepflichtig. Beim Rind hauptsächlich vorkommend ist Choreoptes, also die Schwanzhäute. Das merkt man, aber der große Unterschied zwischen Häute und zwischen Trichophytie ist, dass Trichophytie eigentlich keinen Juckreiz auslöst. Die Tiere schauen zwar arg aus teilweise, aber der Juckreiz, es juckt relativ wenig, im Gegensatz zur Räude. Also Räude macht massiv Juckreiz und gerade Tiere in der Anbindehaltung, also wo ich herkomme, wir haben eine Landwirtschaft zu Hause gehabt und da in der Anbindehaltung damals noch, also Tiere, die Räude hatten, die zeigen einem das sofort, weil sie können sich selbst die Kratzen am Schwanz dann und wenn es dort dermaßen massiv juckt, also die schlagen mit dem Schwanz wild um sich, damit sie eben gekratzt werden. An dieser Stelle halt, wo sie vielleicht nicht hinkommen. Also Räude ist ganz sicher wichtigste Differentialdiagnose in Verbindung mit Trichophytie oder auch ähnlich, weil es auch die Haut so in Schuppen und verdickt sein kann, ist der Zinkmangel. Also Zinkmangel bei Rind und vor allem bei der Ziege spielt das eine relativ große Rolle halt. Also das muss man als Differentialdiagnose zumindest immer im Hinterkopf behalten dann, weil eben, also durch den Zinkmangel sogenannte Parakeratose eben, die Haut verdickt ist und die Immunität geschwächt ist. Also die Abwehrbereitschaft der Haut ist natürlich vermindert, wenn da Läsionen drinnen sind. Also das heißt auch wiederum Pilze können dann leichter eindringen. Also Zinkmangel und Trichophytie in Verbindung kommt auch relativ häufig vor.
Das heißt, man wird dann wieder sich die Fütterung anschauen. Wo kommt der Zinkmangel her?
Also ich muss einmal die Trichophytie oder muss andere Dinge ausschließen heute halt dann. Also dann muss man eben schauen im Blut, wenn wir den Zinknachweis gestalten können, schauen, ob er es über die Fütterung supplementieren kann. Ein normal gefüttertes Tier, was eine normale Mineralstoffversorgung hat, wird es wahrscheinlich eh nicht haben. Aber es gibt eben, ich glaube, auch angeborene Zinkmangelgeschichten, ob bei deutschen Schwarzbunden oder so, habe ich da ein bisschen was nachgelesen. Dann. Also da muss man eben sagen, muss sich die Fütterung anschauen, wenn die Diagnostik gegeben ist, ist es ein Zinkmangel dann. Also wenn man alle bakteriellen oder viralen oder anderen infektiösen Ursachen ausschließen kann bei einer verdickten Haut. Meistens großflächiger als bei Trichophytie.
Und wird dann großflächig und wird dann richtig so derb?
Genau, da ist die Haut dann massiv in Falten gelegt. Vor allem am Hals, seitlich, Kopf, Halsgebiet. Also das sind so die typischen Stellen, wo ich sie schon gesehen habe.
Und gehen wir vielleicht noch kurz auf die Therapie bei der Räude ein. Weil das ja auch bei anderen Tierarten immer dann ein großes Thema ist. Welche Mittel funktionieren gerade? Welche werden gerne eingesetzt? Gibt es Resistenzen?
Also das übliche Mittel, damit es eben auch für den Landwirt möglichst einfach angewendet werden kann, sind üblicherweise Porenpräparate. Also man ist eigentlich weggegangen, dass man Injektionspräparate hat, sondern das sind sogenannte Aufgusspräparate. Eprinomectin wird da in erster Linie verwendet, ohne dass ich jetzt Werbung mache. Aber Eprinexis ist das entsprechende Mittelretter, das ist eigentlich und das einzige auch zugelassene, weil es eben auch für Milchliefernde geeignet ist, also was für einen Milchviehbetrieb ganz wichtig ist, weil es über die Milch nicht ausgeschüttet wird. Also 0 Tage Wartefrist auf Milch und darum ist eigentlich Eprinomectin eben der Wirkstoff eigentlich das entsprechende, was ich da verwende. Das wirkt eigentlich gegen sämtliche Ektoparasiten auch gegen, also da haben wir dabei Harlinge, Läuse und so dann und diese ganzen Sachen.
Das ist super, weil im Geflügelbereich zum Beispiel die Resistenzen ja immer wieder ein großes Thema sind und auch bei den Hunden und Katzen kommt dann immer wieder was.
Es ist beim Rind eigentlich, also mir bekannt zumindest, dass es da keinerlei Probleme gibt. Die Mittel wirken sehr, sehr gut.
Und das ist eigentlich die einzige Parasitose, die sich so auf die Haut auswirken kann?
Parasiten haben wir noch, aber andere, aber das sind Würmer dann, also von den Hautparasiten, von denen, die man sich, wenn man von Hautparasiten spricht, ist eigentlich der typische, werden die heute zu nennen dann. In weiterer Folge, was man eigentlich, ich habe mir wie die Thematik sozusagen mir vorgestellt wurde, ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen, was noch alles dabei sein könnte. Letztendlich, was uns die letzten Monate sehr stark beschäftigt hat in der Nutztierpraxis, Maul- und Klauenseuche. Letztendlich zeigt auch die Maul- und Klauenseuche als virale Erkrankung ja auch, zwar sind hauptsächlich die Schleimhäute betroffen, Maulschleimhaut, Zunge, aber auch letztendlich bei der Kuh vor allem Zitzen, die betroffen sein können und der Saumband- und Zwischenklauenbereich, also auch Teile der Haut sind betroffen da und können entsprechende Veränderungen, also diese Aften, diese Bläschenbildungen zeigen und dadurch bedingt dann Veränderungen, die dann beim Schwein zum Beispiel typischerweise im Saumband- oder Zwischenklauenbereich eben die Lahmheiten verursachen oder eben beim Rind an den Zitzen zu finden sind. Also was wir so einfach im Hinterkopf haben als eine der Differentialdiagnosen für andere Hauterkrankungen, Maul- und Klauenseuche.
Und das Euter und die Zitzen sind ja auch immer wieder ein Thema bei den Hauterkrankungen, wenn man jetzt an die Papillomatose denkt.
Also Papillomatose, Papillomaviren, gerade bei Jungrindern ein großes Problem, das jetzt vielleicht auch von den Bauern, glaube ich, oft ein bisschen unterschätzt wird, weil ja, eine Warze kennt man selber wahrscheinlich dann, wenn eine Warze da ist, schaut nicht schön aus, aber bedingt jetzt keine großen Probleme eigentlich dann. Insofern macht es Probleme. Erstens nur der Querverweis zur wichtigen anderen Tierart Pferd. Also das Equine Sarkoid beim Pferd eben. Ich bin kein Pferdespezialist, aber ich arbeite da sehr viel mit der Forschergruppe von Edi Heinisch Zaum von der Pferdeklinik auf der Vetmed-Uni, die eben auf dieses Equine Sarkoid da sehr viel forschen. Und die Universitätspferde waren ja früher immer am Rehgras oben bei uns, wo unsere Jungrinder auch aufgezogen wurden, zur Sömmerung draußen. Und da hat es eben diesen gemeinsamen Kontakt gegeben. Und es wurde der Virus sowohl bei unseren Rindern als auch bei den Universitätspferden gefunden. Also das ist was bei beiden Tierarten vorkommt. Und eben derselbe Stamm letztendlich, der auch dort gefunden wurde.
Weil es gibt schon immer wieder, sieht man so auch in Westösterreich, sagen wir, dass Pferde und Rinder schon gemeinsam auf der Weide sind, oder? Also das ist schon dann ein Thema, was man auch im Hinterkopf haben
müsste. Dann. Also für die Pferdebesitzer letztendlich dann. Wie gesagt, beim Pferd ist es ja wahrscheinlich dramatischer dann, als es beim Rind dann ist. Wie gesagt, beim Rind sind es Warzen, die meistens im Unterbauchbereich oder im Euterbereich. Und solange das eine Kalbin ist oder ein Jungrind, macht es relativ wenig Probleme. Was ich festgestellt habe oder beobachtet habe, dass die Warzen sehr häufig dann verschwinden wieder, von selbst verschwinden dann in den meisten Fällen. Ich nehme an, das wird im Zusammenhang mit der Trächtigkeit sein, mit der hormonellen Umstellung dann verschwinden sehr häufig ein Großteil dieser Warzen. Manche bleiben aber, und da ist es dann ganz wichtig eben, wenn diese Tiere dann, also trächtig werden und dann in die Kuhgruppe oder zu den Kühen, in die große Gruppe dann integriert werden, in die Kuhherde, in die spätere dann, dass man da entsprechend früh genug schaut, ob dieses Tier Warzen hat und Rippewarzen besonders am Euter oder eben an den Zitzen sind. Weil die können später dann Probleme beim Melken machen, wenn sie speziell an den Zitzen sind. Wichtig ist nämlich da, ganz ein wichtiger Punkt, ich muss die, wenn ich sie wegnehme, früh genug wegnehmen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil wenn ich die erst wegnehme, wenn die Kalbin abgekalbt hat, dann habe ich da an der Zitze eine offene, blutende Wunde. Und wenn man da jeden Tag das Werkzeug erstens angreift, die Zitze, und später da das Werkzeug ansteckt, das wird einem das Tier sehr schnell zeigen, dass es wehtut und dass die Tiere dann sehr stark abwehren beim Melken. Also das sind wirklich Probleme, die man sich ersparen kann, indem ich einfach früh genug die Tiere, also Kalbinnen, in die Herde integrieren. Ganz ein wichtiger Faktor, nicht nur für die Warzen da, sondern eben, dass sie Rangordnung sich kennen, in der Rangordnung sozusagen ihren Platz finden, dass sie die ganze Technik im Stall kennenlernen, bei uns eben zum Beispiel die Entmistung, die Liegeboxen. Es ist doch eine Aufzuchtstelle, sehen meistens anders aus als die späteren Kuhställe dann, und dass sich die Tiere dann eingewöhnen können. Der Zeitfaktor dann um die Geburt herum birgt so viel Stress dann, gesundheitlichen Stress für die Kalbin, die ganze Geburtsvorbereitung, die Geburt selbst vielleicht, die mit einer Schwergeburt verläuft, sodass es dann ganz wichtig ist, einfach dann, dass diese Tiere das schon alles kennen. Und das kann ich eben, also ein kleiner Seitenhieb da sozusagen, früh genug die Tiere in die Herde integrieren. Dann checke ich eben das Euter schon ab, dann schaue, ob da irgendwelche Warzen sind, und die kann ich dann zu diesem Zeitpunkt ein, zwei Monate vor der Abkalbung entweder abbinden oder eben im schlimmsten Fall, wenn es eine kleine ist, kann ich die auch einfach abdrehen.
Und das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, ungefähr in welchem Zeitraum vorher?
Genau.
Also wenn sich das Euter dann anbildet? Ne, das
14 Tage mindestens vorher, ja. Wenn man einen Monat vorher das macht, ist das sicher abgeheilt bis zur Abkalbung.
Dann. Ja, und dann ist das nicht dann noch in der ganzen Umstellung ein zusätzlicher Faktor.
Dann ist das kein Problem dann im Prinzip. Dann die Tiere lassen sich das auch gerne gefallen. Wie gesagt, die Warzen sind meistens sehr gestielt. Das heißt, mit einer kleinen Drehbewegung ist die sofort ab. Und wie gesagt, wenn es ein stärkere ist, abbinden mit einem Faden, mit einem Seidenfaden. Und noch ein paar Tage fällt die dann grundsätzlich ab dann. Was man nicht machen soll, ist abschneiden. Die sind sehr stark durchblutet, diese Warzen. Wenn ich da gerade Schnittfläche habe, das blutet dann sehr stark.
Kriegen Sie die Warzen noch an anderen Körperstellen oder ist das Euter eigentlich die Hauptstelle?
Das Euter ist die häufigste. Es kann natürlich Unterbauch auch betroffen sein.
In Flotz mal und so, weil die Übertragung ja dann...
Überhaupt nicht. Also da eigentlich nicht. Das sind wirklich eben Unterbauch und so. Interessanterweise wahrscheinlich vom Aufreiten auch gegenseitig ein bisschen dran. Also es ist hauptsächlich Euter, Unterbauch betroffen. Einmal haben wir eine Kalbin gehabt, die haben wir dann wirklich zur Schlachtung geben müssen. Da war wirklich der gesamte Körper praktisch mit Warzen übersät. Die Tiere waren auf der Weide draußen den ganzen Sommer dann. Da ist vielleicht dann nicht das Einzeltier so genau dann vielleicht ist übersehen worden halt dann. Aber da haben sich so massiv die Warzen entwickelt. Und natürlich, wenn so massiv die Warzen auftreten, zwischen den Warzen die Haut und das stinkt ja, da kommt ja keine Luft dann dazu dann. Also das war dann schon sehr unangenehm, sodass wir uns entschlossen haben, dieses Tier dann zur Schlachtung zu geben.
Aber da müsste eigentlich vom Immunsystem her oder von irgendeiner Grunderkrankung. Es müsste irgendein Grund dafür, dass die das so massiv
Genau.
auspacken, das ist schon sehr selten, ne,
Das
dass
ist
sie,
schon selten, aber
ne?
ich habe schon viele Rinder und Kalbinnen gesehen, dann auch dann. Also ich habe schon zwei, dreimal solche Tiere gesehen, die es wirklich ganz massiv haben.
Und das ist dann sicher auch unangenehm in dem Ausmaß, kann man
Genau,
sagen. Also dieses mit den Entzündungen dann.
also das ist sicherlich dann, also für Menschen, aber fürs Tier dann wahrscheinlich dann natürlich dann und als Überträger natürlich auch dann kann es stattfinden. Was man sagen kann, natürlich eine Impfmöglichkeit gibt. Ich glaube, die Papillomatose als Impfung ist gleich eine der ersten Impfungen gewesen, weil da wurde eben dieses Warzenmaterial abgenommen, wurde zermörsert, mit Formalin versetzt, also ohne das jetzt als großer Impfstoffexperte halt, aber ich glaube, das war eine der ersten Impfungen, die es beim Rind eben gab halt dann. Also eine Impfmöglichkeit besteht halt dann, sind
Nimmt man
meistens
aber die eigenen Warzen dann.
stahlspezifische Vakzinen sind.
Aber dass es da wirklich so dann im Bestand so ausbricht, ist ja dann eigentlich doch auch selten, oder? Das ist.
Ja, also wie gesagt, das sind Einzeltiere halt dann. Aber wie gesagt, man muss immer wieder die Tiere kontrollieren halt dann, weil die Bauern sind dann oft ein bisschen überrascht, die kennen es vom Betrieb, von zu Hause auch dann, da hängt dann irgendwas dran, das können sie dann irgendwie nicht einordnen dann. Und ja, dann ist es eigentlich unter Anführungszeichen nur eine Warze. Aber trotzdem, also wie gesagt, wichtig ist, dass sie früh genug abgenommen wird, wenn es auf die Zitzen ist.
Dann gibt es jetzt noch in letzter Zeit eine, so ein bisschen eine neue Entwicklung mit einer Hautkrankheit, die vielleicht jetzt nicht alle so am Schirm haben, die sich in letzter Zeit entwickelt hat.
Ja, also die Lampe Skin Disease steht sozusagen vor den Toren Österreichs. Also immer wieder jetzt auch die Hinweise von den diversen Institutionen, dass vermehrtes Augenmerk auf diese Krankheit gelegt werden soll, ist eben eine Capripox-Virengruppe und bei Rindern, Bisons und Büffel auftretende Viruserkrankung, die eben endemisch in Afrika und im Nahen Osten sowieso schon lange Zeit oder eigentlich immer gegeben hat. Die aber jetzt, also in Europa, die letzten größeren Ausbrüche waren ungefähr vor 10 Jahren, 2015, 16, in Südosteuropa, also Balkan, Bulgarien, Türkei, Griechenland, Montenegro, Mazedonien, so in dem Bereich halt dann. Und jetzt sind die ersten Fälle in Italien und eben auch in Norditalien ein Fall aufgetreten. Und dadurch bedingt eben die vermehrte Wachsamkeit, dass einfach die Tierärzte, Bauern einfach das wissen halt. Erstens, wie sieht das aus, damit man entsprechend schnell reagieren kann. Also was wichtig ist, ist der Überträger. Also es wird eben nicht durch direkten Kontakt übertragen, sondern die Überträger sind durch blutsaugende Insekten oder Spinnentiere. Also Zecken spielen da große Rolle oder eben Fliegen, Stechmücken, Fliegen spielen da große Rolle. Und die können natürlich durch den, wenn man sagt, den Klimawandel, dass die immer weiter in den Norden raufwandeln, das ist sicherlich ein Grund, warum die als Überträger fungieren und diese Krankheit weiterkommen kann. Übertragen kann sie aber auch werden durch Blut. Durch Sperma kann es übertragen werden, durch Embryonen. Dadurch sind eben weitere Strecken, weil da dann sozusagen relativ schnell durch den internationalen Handel ist eben dies auch möglich, dass Milchfleischsamen auch als Überträger fungieren halt dann.
Also das heißt, wir können damit rechnen, dass es.
Dass es zu uns auch kommen kann, sagen wir mal so. Und typisch eben erkennen wird man sehen, so knotige Veränderungen. Das könnte man jetzt vielleicht wieder mit der Papillomatose, also mit diesen Warzen vielleicht verändern. Hier haben wir diese knotigen Veränderungen, aber nicht unbedingt im Bereich des Unterbauches und des Alters, sondern eher am Rücken und so Rücken-Hals-Gegend sind da die Veränderungen halt dann immer kombiniert mit einem sehr gestörten Allgemeinbefinden. Also die Tiere zeigen hohes Fieber, sind abgeschlagen, Mattigkeit und auch geschwollene Lymphknoten. All dies hat man bei der Papillomatose nicht. So, was machen wir jetzt dagegen? Letztendlich ist Insektenbekämpfung oder Bekämpfung des Überträgers letztendlich derzeit eigentlich die bekannteste Maßnahme, die ich setzen kann oder die beste Maßnahme oder eine der besten Maßnahmen, also über Repellenzien, dass ich eben den Überträger, sprich Fliegen, Stechmücken und so, geht auch für andere Krankheiten, Bluthang zum Beispiel halt dann, der ja auch durch diese Stechmücke übertragen wird, durch diese sogenannte Gnitzen, dass man diese entsprechend eine Insektenbekämpfung macht und die Tiere eben. Und Weidetiere sind natürlich davon betroffen, halt dann, dass man die entsprechend diese Westlinge dann fernhält dann. Wichtig ist, wenn ich einen Verdacht habe, dass ich den entsprechend rasch melde, also der muss an den Amtsarzt einfach gemeldet werden, dann kommt es zu einer vorübergehenden Sperre des Gehöfts, zu einer schnellen, hoffentlich schnellen Diagnostik halt dann aus entsprechendem Material von den Veränderungen. Und ja, im positiven Falle bedeutet es dann die Keulung des Bestandes halt dann, des betroffenen Bestandes. Also die Tiere müssen gekeult werden dann.
Jetzt einmal nur für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der Nutztierpraxis sind, werden die Repellenzien, wie werden die angewendet oder aufgetragen?
Das haben wir wie bei den für die Behandlung von Ekto- und Endoparasiten, sind das meistens Bornpräparate, die ich da verwende heute halt dann, also auch Aufgusspräparate.
Und wie oft muss man das machen? Also jedes Mal, wenn die auf die Weide gehen?
Genau, also wenn die Tiere auf die Weide bei uns kommen, am Beginn der Weidesaison natürlich halt dann, und man soll ja die Tiere auch, wenn sie natürlich auf die Almen wird es vielleicht weniger gemacht, aber bei uns, wenn sie auf die Weide sind, also Trockenstier, Übungstiere, die sozusagen im Sommer Urlaub haben, gehen auf die Weide raus und die holen wir dann einmal pro Woche rein, wird kontrolliert auf Lahmheitsursachen oder so und da wird es dann, also zumindest alle 14 Tage sollen wir das ergänzen da, alle 14 Tage neu aufbringen da.
Gut, wird auf der Alm wahrscheinlich weniger in dem Ausmaß möglich sein, aber
Wird weniger möglich
die
sein.
haben es auch im Blick, sagen wir
Genau,
so.
genau. Meine Jungrinder, wie gesagt, auf der Almen, die haben meistens einen Unterstand halt dann und kriegen doch auch die Almen. Da werden kontrolliert, die bekommen Salz oder ein bisschen Kraftfutter. Dann habe ich ja die Tiere bei mir und da könnte ich auch auf den Almen das zum Beispiel aufgießen. Und sobald es Rinder sind oder Milchkühe, die auf Almen sind, die kommen ja sowieso zum Melken rein, da könnte ich das auch.
Weil es wird dann, wenn sie über die Insekten kommt von Norditalien, wird es den Alpenraum auch betreffen,
Das
theoretisch.
ist eine Frage der Zeit dann, dass es zu uns kommen kann. Das haben eben andere Krankheiten schon bewiesen heute am Bluthang zum Beispiel als bestes Beispiel die Blauzungenkrankheit, die eben auch immer weiter von Norden, aber auch vom Westen her jetzt gerade, also BTV 3, das aus Westeuropa kommt, in die Zange genommen vom BTV 4, das aus Südosteuropa zu uns gerade reinwandert dann. Also wir sind da im Zwischending zwischen den beiden Viren bei der Bluthang zum Beispiel dann, zwischen den beiden Virusstämmen.
Das heißt, man kann eigentlich sagen, die vektorübertragenen Krankheiten sind ein stärker zunehmendes großes Thema.
Sind derzeit das größte Thema. Eine weitere vektorübertragene Krankheit ist eine weitere Parasitose, die wir in der Haut finden, was jetzt in den letzten Jahren eigentlich was Neues ist, was für mich selbst neu war, was ich aber interessanterweise bei uns auch im Stall jetzt gesehen habe. Mir sind vor 2, 3 Monaten, also im Frühsommer, Tiere aufgefallen, die seitlich an der Schulter, Brustbereich, so blutende Stellen gehabt haben. Wenn das ein Tier ist, dann denkt man sich, ja, die ist vielleicht irgendwo hängen geblieben oder was dann irgendwie. Aber es waren dann doch eigentlich konstant täglich Tiere zu sehen, die das gezeigt haben oder einzelne Tiere halt dann. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen heute dann und bin dann darauf gestoßen, auf die Parafilariose, die seit 2011 circa in Österreich nachgewiesen wurde. Das dürfte sich, also damals eben hat es geheißen, es war in Kärnten, sind da Fälle aufgetreten von sogenannten blutenden Rindern. Und das ist eigentlich das, was ich auch gesehen habe. Tiere, die bluten und wenn wir diese Blutungen da, da haben wir so Knötchen dahinter sitzen, also Hautknoten, aus denen blutet es raus. Und das ist ja eine Parasitose beim Rind und beim Büffel vorkommend in erster Linie halt dann, die eben diese blutenden Hautstellen, da sitzt eben dieser Fadenwurm, Parafilaria bovicola sitzt da drinnen. Also der ist, was ich nachgelesen habe, so bis zu 6 Zentimeter können da die weiblichen Tiere groß sein. Also den sieht man mit freiem Auge dann auch dann, ja, den kann man rausziehen dann im Prinzip dann. Also vor allem diese Veränderung Hals, Schulter, im Rückenbereich halt da dann, und das sind genau die Stellen, wo ich auch bei uns gesehen habe dann. Darin befinden sich eben die Würmer und auch hier haben wir einen Zwischenwirt. Und dieser Zwischenwirt, diese sogenannte Gesichtsfliege heißt die, und die braucht zu ihrer Entwicklung, für ihre Nachwuchs, für den Fliegennachwuchs, Blut von Rindern, also Rinderprotein braucht die. Das heißt, diese Würmer schaffen es, dass sozusagen diese Hautstelle blutet, haben da ihre Eier oder Larvenstadien schon drinnen in diesem Blut dann. Die Fliege nimmt dieses Blut auf, nimmt den Parasiten auf als Zwischenwirt dann. In der Fliege entstehen dann weitere Larvenstadien und irgendwann einmal dieser Prozess zwischen Aufnahme der Fliege und dann Weitergabe oder Zurückgabe ans Rind dann, dass dies dann wieder ins Rind eingeht, das kann bis zu mehrere Monate dauern. Also darum eben, die Fliegen sozusagen können das erst im nächsten Jahr dann auch weitergeben. Also das kann bis zu einem 9 Monate alter Prozess auch sein dann. Also es kann relativ lange dauern, kann auch schneller gehen, je nach Temperatur. Da spielt auch wieder die Temperatur eine Rolle. Also auch hier wieder ein Vektor, ein Überträger in Form des Zwischenwirtes halt dann, der für die Übertragung dieser Krankheit wichtig ist. Eine Fliege in dem Fall.
Und wie groß sind dann diese Knoten?
Die Knoten können schon so Haselnuss bis Walnuss groß können sie sein, also so 1,5, 2 Zentimeter vorstehend, dann ein bisschen dann, also in dem Bereich dann, genau. Also durchaus sichtbar und bluten dann aus. Und man sieht so eigentlich nichts, also so, keine Wunde oder so irgendwie, dass man sagt, die hätte sich so verletzt, sondern diese Knoten und da richtig schöne Blutstropfen, so ein schöner Blutrinsel. Blutrinse alles darunter dann. Und das habe ich bei mehreren Tieren eben bei uns auch schon gesehen jetzt. Und ich nehme an, ohne dass ich jetzt so einen Nachweis gemacht habe, dass es sich das um das handelt. Weil ich habe mit Bilder angesehen dann, habe das verglichen heute. Auch hier wiederum Bekämpfung des Zwischenwirts, also dass ich die Fliegen bekämpfe dann. Ein ganz wichtiger Faktor, um das zu unterbrechen, weil wenn die Fliege nicht da ist, kann sich der Wurm sozusagen nicht weiterentwickeln oder das ist die Entwicklung der Paraphilarien unterbrochen halt dann. Oder die Würmer selbst kann ich wiederum mit Ivermectinen bekämpfen. Also da wiederum die bekanntesten Präparate sind Ivermectin und Eprinomectin. Also dass ich da entsprechende Dinge verwenden kann.
Dann.
Also
das würde man dann schon einfach machen, weil,
genau.
Ja, also dass man sagt, man behandelt sowohl das Rind selber als auch dann.
Genau, also die Fliegenabwehr, das machen wir, also im Betrieb machen wir hier eigentlich beides. Also wie gesagt, die Tiere, gerade die auf die Weide gehen, haben wir die Fliegenabwehr, also das Aufgusspräparate für die Fliegen oder Ektoparasitenbekämpfung ist und eben nachdem dieses Eprinomectin auch, was wir sowieso anwenden für die normale Bekämpfung, auch Gemäude oder eben durch Endoparasiten halt dann, zeigt offensichtlich auch eine Wirkung gegen diese.
Ja, spannend, wenn das bei einem 6 cm Wurm rauskommt. Ja?
Also wie gesagt, ganz, ganz dünn gerade, aber von der Länge her also deutlich sichtbar da eigentlich da. Genau. Also das ist was auch erst in den letzten Jahren sozusagen bei uns angekommen ist. Und als letztes hätte ich noch einfach einen spannenden Fall, weil mir wurde vor ein paar Jahren in Salzburg eine Kuh vorgestellt. Da hat mich der Bauer angerufen und sagt, er hat eine Kuh, die hat eine entzündete Haut. So, ich komme dorthin, eine Holstein-Kuh, die auf der Weide steht. Und interessanterweise, also alle Stellen, die weiß waren, also nicht die schwarz pigmentierten Stellen, sondern die weißen Stellen und die von oben sozusagen, also von am Rücken des Tieres, waren dann wirklich, also da war massivste Veränderungen, also das hat fast geblutet, das Ganze dann, also die Haut war regelrecht zerstört in dem Bereich dann. Also ja. Es hat ausgesehen wie massiver Sonnenbrand, also nämlich, aber kein leichter, sondern wirklich ein schwerer Sonnenbrand. Dann habe ich da ein bisschen nachgelesen und so. Und tatsächlich, es gibt eine sogenannte Fotosensibilitätsreaktion, weil dann denkt man sich, na gut, Sonnenbrand. Andere Kühe sind auch auf der Weide und zeigen dieses Problem nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen in dieses Thema vertieft. Und tatsächlich, es gibt einerseits Pflanzen, wie wir gelernt haben. Also Johanniskraut ist sicherlich wichtigstes da, dass so eine Fotosensibilitätsreaktion auslösen kann. Andererseits auch Medikamente, die man selber, wenn wir Antibiotika nehmen, gerade bei Tetrazyklinen zum Beispiel, steht im Beipackzettel dabei, man soll sich nicht Sonne exponieren, weil es eben zu einer verminderten Abwehrbereitschaft der Haut gegen UV-Strahlen sein kann. Dieses Tier wurde kurz vorher im Zuge einer Fremdkörperbehandlung mit Antibiotika, mit Tetrazyklinen behandelt und zeigte dann genau diese Veränderungen halt dann. Dem Bauern ist es aber nicht aufgefallen, der hat da keine Querverbindung oder der hätte nie daran gedacht, das könnte ein Sonnenbrand. Ja. Der hat die Kuh jeden Tag weiterhin auf die Weide getrieben in der Sonne und hat das natürlich verschlimmert und verschlechtert. Ja, was kann man da natürlich machen? Ja, dasselbe wie wenn ich einen Sonnenbrand habe, ich gehe nicht mehr in die Sonne hinaus, einfach im Stall behalten dieses Tier dann einfach dann, Kaltwasser duschen, einfach mit Seife, mit leichten Seifenlösungen das Ganze abwaschen, sauber halten, ganz wichtig halt dann, Kaltwasser duschen und entsprechend halt dann mit Wundsalben behandeln halt dann. Es hat, wie gesagt, eine großflächige Ablösung der gesamten Haut hat da stattgefunden. Ja, war das super büde eigentlich daran, das man fast nicht beschreiben kann eigentlich, wenn man das Bild nicht sieht. Aber auch hier wiederum, die Regenerationsfähigkeit der Haut ist doch immens, also das ist Monate später, also die Haut hat sich sehr gut regeneriert, die Haare sind nachgewachsen und das Tier war eigentlich ein paar Monate später wieder okay.
Weiß man, wie lang die Nebenwirkung von den Tetrazyklinen tatsächlich dann die Fotosensibilisierung?
Ja, wie gesagt, das ist sicherlich einige Wochen gewesen. Also das
ich
Tier,
denke, das muss ja
die Behandlung, das ist ja nicht,
das die war wird ja nicht so lang gewesen sein, genau. Die Behandlung, und dass das dann noch ein paar Wochen später so arg auftritt.
Behandlung in der Praxis draußen bei Nutztieren 3-4 Tage vielleicht maximal, dass das Tier behandelt worden ist. Und dann in der Sonne war halt dann, aber gesehen und vorgestellt ist es mir ja auch dann nicht gleich am ersten Tag waren, sondern auch erst wahrscheinlich Wochen danach dann. Also die Wirkung war schon und auch der Effekt, den ich gesehen habe. Also die Veränderungen der Haut waren schon massiv. Also das hat nicht von gestern auf heute, sondern das war schon eine längere Zeit.
Ich glaube, wir alle haben jetzt das so ein bisschen wieder mal am Schirm, was es so alles gibt. Ein Thema, auf das wir noch gar nicht viel eingegangen sind, ist die Klauengesundheit. Und auch da gibt es ja Hautveränderungen und Erkrankungen, die vor allem im Bereich der Klauen ein Thema sind. Thema Mortellaro. Können wir vielleicht darauf noch kurz eingehen?
Auf das müssen wir noch eingehen. Dermatitis digitalis oder interdigitalis trägt seinen Namen, Entzündung der Haut im Interdigitalspalt oder im Bereich der Zehen des Rindes heute dann, genannt auch Mortellaro-Krankheit, Erdbeerkrankheit, das sind die anderen Namen. Erdbeerkrankheit sagt, speziell die akute Form zeigt eben dieses erdbeerartige Aussehen, also diese Rötungen, massivst schmerzhaft das Ganze. Das Tier zeigt auch große Lahmheiten zu dem Zeitpunkt. Und Dermatitis digitalis ist eine Hautentzündung, aber sicherlich eine der wichtigsten Infektionskrankheiten, die wir beim Rind haben und die wichtigste Lahmheitsursache derzeit. Also wirtschaftlich sicherlich die größten Probleme derzeit, weil es eben ein Bestandsproblem ist. Also die Problematik ist, dass durch einen Zukauf, dass das in die Herde oft eingeschleppt worden ist dann, und wenn man es hat, bringt man es nicht mehr weg.
Wie ist die Übertragung?
Die Übertragung ist durch Kontakt. Also ein infiziertes Tier, vor allem Jungrinder oder Kalbinnen, die von einer Versteigerung oder von einem anderen Betrieb zugekauft werden, kommen in den Stall, tragen den Erreger mit und bringen ihn dann rein. Dann auch hier wiederum, die Erreger sind ja Treponemen, sind Anaerobia. Hygiene spielt eine große Rolle. Wenn die Hygiene nicht so gut ist, dann habe ich das natürlich vermehrt oder verstärkt das Problem halt dann. Aber durch eine gute Hygiene kann ich das Problem, auch wenn ich es habe, zumindest gut kontrollieren, würde ich einmal sagen dann. Aus vollem Leidwesen kann ich selbst darüber berichten. Wir waren hier im Hochschulgut bis 2019 frei von Dermatitis digitalis, vom Mortellaro. Grund war aber auch nur der, wir waren praktisch ein geschlossener Bestand. Es wurde in den letzten 40 Jahren kein Rind zugekauft. Es war ein geschlossener Kreislauf, in den Betrieb aufgenommen wurden immer nur die eigene Nachzucht dann. Es gab ein One-Way-System. Tiere kamen nur von der Herde hier weg, aber keine dazu. Im Jahr 2019 für eine große Versuchsreihe von der Tierernährung haben wir Tiere zugekauft, Holstein-Kalbinnen. Damals einjährige Holstein-Kalbinnen, 25 Tiere. Und ich habe mich persönlich nach Salzburg und in Niederösterreich mit den dortigen Zuchtverbänden in Verbindung gesetzt. Sie mögen mir Betriebe nennen, wo eben mit dem Hinblick schon auf die Mortellaro, die Sie mir vielleicht nennen können, einerseits gute Zuchttiere, andererseits aber keine Problematik mit Mortellaro. Kein einziger der Betriebe konnte mir garantieren, dass sie frei von Mortellaro sind. Auch Betriebe, und wie gesagt, wir haben nur Tiere von Betrieben gekauft, die keine klinischen Symptome hatten. Also wir hatten bei diesen Tieren, bei den Herden, ich war in jedem Stall drinnen, ich habe mir die erwachsenen Herden jeweils angeschaut und die Tiere, die wir zugekauft haben, waren ja erst ein Jahr alt, also waren auch noch nicht in diesen erwachsenen Herden. Aber man kann sagen, dass die Bestände praktisch alle betroffen sind bei Holsteinbetrieben heute dann. Also wie gesagt, durch diesen Zukauf, und wir hatten die Tiere lange Zeit in Quarantäne, also wir hatten sie auch wegen anderer Krankheiten, sind sie bei uns im Heidelhof in Quarantäne gestanden, aber trotzdem, seit diesem Zukauf haben wir auch mit Mortellaro zu kämpfen. Für die Lehre hin und wieder gut, weil ich es zeigen kann auch dann, aber natürlich, es ist ein Problem. Auch hier wiederum, man merkt, manche Tiere sind empfindlicher, manche sind weniger empfindlich. Fleckvieh sagt man ganz allgemein, glaube ich, schon etwas resistenter als die Holstein zum Beispiel dann. Also grundsätzlich kann man das schon sagen dann. Aber auch einige Fleckviehtiere haben wir dabei, das immer wieder bekommen halt dann. Und das ist halt ein gewisses
Und das
Problem.
heißt, am Anfang merkt man diese Rötungen.
Sehen tust du am Anfang gar nichts. Du merkst, die Tiere gehen langsamer anfänglich und lahm. Wobei die Lahmheit meistens nicht so deutlich ist, weil meistens beide Hinterextremitäten betroffen sind. Das heißt, sie gehen eher so ganz vorsichtig, wie wenn sie auf Eierschalen gehen würden heute halt dann. Wenn man dann das Tier ablegt, dann sieht man eigentlich erst die Hautveränderungen dann eben im Zwischenklauenspalt oder eben zwischen den Klauen und den Afterklauen in dem Bereich dann. Im Melkstand würde man es vielleicht auch teilweise sehen halt dann, wenn man die Klauen wäscht halt dann oder die Extremitäten waschen wird, dass man da entsprechend dann die Veränderungen dann sieht.
Und das sind aber nicht so Bläschen wie jetzt bei der MKS, dass du sagst, du hast Aphten, sondern du hast so wie rote Husten oder.
Bisschen können bis zu 4, 5 Zentimeter große umschriebene Stellen sein, wo die Haut eben entzündet ist, die dann massiv im akuten Stadium gerötet ist. Im chronischen Stadium wird es dann eher so braun mit schmierigen Belegen, stinkt da eher ein bisschen. Was ganz typisch ist bei diesen chronischen Formen ist so borstenartige Haare. Also wie so Schweinsborsten schaut das aus, außen herum dann irgendwie da. Also das ist ganz typisch. Typisch ist eben die schwere Lahmheit oder massive Lahmheit während des Akutstadiums. Wenn das Ganze dann chronisch wird, ist es meistens, also die Lahmheit geringer dann. Also es ist keine Lahmheit, wo man dann von der Behandlung her dann einmal aussetzen kann dann. Aber aus einer chronischen Phase kann wieder eine akute Phase entstehen. Also das kann dann immer wieder kommen. Das ist das große Problem dabei dann.
Die Infektionen sind möglich.
Auch sind möglich am selben Tier dann, genau. Und wenn ich es in der Herde habe, ja, da muss ich damit leben lernen. Wie gesagt, es ist eine typische Erkrankung, die ich mir einkaufe, auch für die Landwirte draußen, also Biosecurity-Maßnahmen. Also am besten wäre es, keine Tiere zuzukaufen. Wenn ich freier Bestand bin, mit hundertprozentiger Garantie, nur indem ich keine Tiere zukaufe.
Und wie schaut es mit der Therapie jetzt aus bei den betroffenen Tieren?
Also Therapie ist natürlich letztendlich, oder sagen wir, Prophylaxemaßnahmen vielleicht noch zuerst halt dann, also Hygiene verbessern im Stall, dass wir bei uns entsprechen, und das wird bei uns eh gemacht, weil wir nicht dauernd Studenten oder so oder Studierende hier im Betrieb habe, die irgendwelche Übungen machen, muss ich den Schraubpräsident Mistung eh dauernd einschalten. Also sprich, schauen, dass die Tiere möglichst wenig im Dreck stehen. Also Hygiene, Stallhygiene insgesamt verbessern, die Entmistung möglichst oft durchfahren lassen, dass die Tiere einfach immer wieder sauber sind halt dann. Das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor halt dann. Klauenbäder könnte ich verwenden mit entsprechenden Detergenzien, die ich da aufbringe halt dann. Da muss man dann entsprechend halt dann die Firmen dann Rückfrage halten dann. Aber wir machen es derzeit im Prinzip im Zuge einer Einzeltiertherapie. Das heißt, wenn ein Tier auffällig ist, wird es abgelegt im Zuge der Klauenkorrektur, werden ihm dann die veränderten Stellen erstens gereinigt, entweder mit lokaler Antibiose, sprich Tetrazyklin-Spray, den ich auftrage halt dann, oder eben mit kurzzeitigen Verbänden, die ich darauf gebe, mit Salbenverbänden dann. Das ist eigentlich die typische Ding. Parenterale Antibiosen sind nicht unbedingt notwendig. Also wenn, dann eher Schmerzmittel gaben, ja.
Ich meine, ich denke, es ist halt auch aufwendig, wenn du das bei den Einzeltieren auch dann regelmäßig machen musst, die Klauenpflege, ja, weil du musst das ja dann immer außerfangen, niederlegen.
Klar, also Klauenpflege ist keine, ist eine dreckige Arbeit einfach dann halt, aber es ist eine notwendige Arbeit, das habe ich gesagt.
Wie oft musst du dann diese Klauenpflege und die Behandlungen mit dem Tetrazyklin und so machen? Muss man das dann täglich machen, oder?
Ja, das müsste man zumindest dann schauen. Also wenn ich das weiß, dass das Tier, ich brauche es jetzt nicht jeden Tag ablegen. Im Gegenstand ist es, Gott, wenn die Veränderungen jetzt im Bereich zwischen Afterklauen und Klauen sind, dann kann ich das eigentlich ganz gut im Milchstand auch machen. Ja. Genau, im Milchstand könnte ich dann, weil da habe ich einen Wasserschlauch da, dann spüle ich das, also reinige das vorher dann und würde dann eine lokale Applikation vom Tetrazyklin sprechen.
Gut, das geht jeden Tag, weil im Milchstand hast du das sowieso. Und dann
das geht eigentlich ganz gut, dann irgendwie so die Einzeltiertherapie. Wie gesagt, so groß sind unsere Herden nicht.
Gott sei Dank noch nicht.
Ja. Aber dass das auf unserer, dass das möglich ist. Das hätte ich jetzt fast vergessen, wie gesagt. Also Dermatitis digitalis, interdigitalis, Mortellaro, der Name kommt vom Erstbeschreiber. Das ist ein Tierarzt in Italien. Den habe ich vor ein paar Jahren auch bei einer Clown-Tagung kennengelernt persönlich. Also ein ganz lustiger, ein Tierarzt, ganz bekannt, der mir gesagt, das war der Erstbeschreiber. Und in Österreich ist es seit den Mitte der 90er Jahren beschrieben halt dann. Und ja, wie gesagt, weit verbreitet in unseren Herden.
Das heißt, wir können eigentlich, wenn wir an den Anfang von unserem Gespräch zurückdenken, wo wir gesagt haben, Hauterkrankungen sind so ein bisschen weniger beachtetes Thema oder was vielleicht nicht an erster Stelle steht, aber wenn man es jetzt so durchgeht, könnte man vielleicht schon sagen, es ist durchaus ein wesentliches Thema, was uns auch immer wieder beschäftigt in der Praxis und was auch für die Landwirtinnen und Landwirte wesentlich ist im Sinne der Herdengesundheit und Bestandsbetreuung, ne?
Also ich glaube, das Augenmerk auf diese Krankheiten zu legen, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, wunderbar. Also das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, hat mich gefreut.
Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzteverlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office@tierarzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.